Bargeldabschaffung bedeutet, dass schrittweise die Verwendung von Bargeld in der Volkswirtschaft zurückgefahren wird. Dies kann zum einen durch Anreize geschehen, dass also bargeldloses, elektronisches Zahlen günstiger ist, als mit Bargeld zu bezahlen. Es kann aber auch durch staatliche Verbote erfolgen, wie zum Beispiel, dass man die zulässigen Höchstgrenzen für Bargeldzahlungen schrittweise reduziert.
Das geschieht ja auch alles schon. So, ich habe das Buch ja auch gelesen und bin drauf gestoßen, dass zum einen in Italien und anderen Ländern schon das Bezahlverbot mit Bargeld bei 1000 Euro bzw. höheren Werten gilt und außerdem auch diese interessante Gegenüberstellung von dem Wert eines 100-Dollar-Scheins bei Einführung ca. 2500 Dollar. Das ist auch eine Form des Bargeld schrumpfen lassen. Es werden keine höheren Beträge mehr ausgegeben. Was soll dadurch ermöglicht werden?
Nun, bei den großen Scheinen ist es in der Tat so, dass die im Wert ja nicht mitgewachsen sind mit der Inflationierung. Also der größte Schein, den wir heute haben, sind 500 Euro. Wir haben also zum Beispiel keinen 1000-Euro-Schein. Insofern kann man sagen, dass für große Beträge es etwas schwieriger geworden ist, diese Bar zu zahlen, weil durch Inflation den Geldwert schwund, der reale Wert großer Scheine abgenommen hat und man nicht im gleichen Maße jetzt höhere Nominalwerte gedruckt hat. Das ist allerdings ein Problem, das, denke ich, für Otto Normalverbraucher und für das Megaproblem der Freiheit, die mit dem Bargeld verbunden ist, eine geringere Bedeutung hat.
Was hat dann die große Bedeutung?
Na, die ganz große Bedeutung ist, dass wenn es eines Tages kein Bargeld mehr gibt, dann ist der gläserne Zahler entstanden. Wir werden dann total durchsichtig. Die Geheimdienste haben noch viel mehr Möglichkeiten. NSA Plus entsteht.
Sie haben da auch ganz passend dazu geschrieben, dass Sie das Ganze mit einer Dystopie von 1984 vergleichen. Nicht umsonst haben Sie Ihr Buch dann Friedrich August von Hayek, beziehungsweise viel wichtiger in dem Fall George Orwell, gewidmet.
Ja, Friedrich August von Hayek hat ja ein Buch geschrieben, Der Weg zur Knechtschaft, Road to Serfdom. Aber George Orwell ist ja mit 1984 und Animal Farm hier noch sehr viel weiter gegangen. Und da geht es in der Tat um das Entstehen eines totalitären Überwachungssystems. Man stelle sich einmal vor, Gestapo oder Stasi hätten die Möglichkeit gehabt, jeden Zahlungsvorgang vollständig und zeitnah zu kontrollieren. Diktatur, so könnte man formulieren, wird billiger.
Also Sie sehen das Problem, wenn wir kein Bargeld mehr haben, dass wir komplett überwacht werden. Wir sind auch noch steuerbar, beschreiben Sie weiterhin.
Ja, man kann sich also vorstellen, dass wenn jeder Mensch in Zukunft mit einer Geldkarte einkauft, dass man sagt, du kannst also pro Tag nur noch so und so viel an Lebensmitteln einkaufen. Oder wenn du Alkoholiker bist, dann verbieten wir dir, mit deiner Karte Alkohol einzukaufen. Man kann auch in anderer Form steuern. Man kann sagen, wenn es bei einem bestimmten Gut eine Knappheit gibt, dann wird die Einkaufsmöglichkeit einfach limitiert. Das soll dann verhindern, dass die Preise ansteigen. Und das wäre ja ökonomisch eine Katastrophe, denn steigende Preise sind ja genau in einer Marktwirtschaft der Indikator, der eigentlich zeigt, ui, davon müsste mehr produziert werden, weil die Preise steigen. Also für jemanden, der Planwirtschaft gerne hat, gäbe es natürlich viele Möglichkeiten, wenn es kein Bargeld mehr gibt, die Menschen zu steuern.
Und gleichzeitig kann man in Verbindung mit diesen Niedrigzinsen, also Negativzinsen, könnte man viel einfacher einführen, wie Sie beschrieben haben. Was sind die Gefahren dann?
Negativzinsen haben wir heute teilweise schon im Verhältnis von Zentralbanken und Geschäftsbanken. Das heißt, Geschäftsbanken müssen an die Notenbank einen Zins bezahlen, wenn sie Guthaben bei der Zentralbank haben. Und einige Geschäftsbanken geben das bereits an große Institutionen, Pensionsfonds oder Großunternehmen weiter. Bei Otto Normalverbraucher gibt es hier allerdings eine Grenze. Wenn er irgendwann Zinsen bezahlen muss auf sein Sparguthaben, also eigentlich eine total verrückte Welt, dann wird er geneigt sein, sein Geld abzuheben, um zu Hause Bargeld zu haben, für das er keinen Zins bezahlen muss. Und dieser Negativzins, man kann ihn auch als eine Art Konsumverweigerungssteuer bezeichnen, lässt sich also nur durchdrücken, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Und deswegen wird von führenden amerikanischen Ökonomen wie Kenneth Rogoff oder Larry Summers auch genau die Abschaffung des Bargelds gefordert, damit Menschen gezwungen werden können, auf Sparen zu verzichten und lieber mehr zu konsumieren. Also ich nenne es immer gerne eine Konsumverweigerungssteuer.
Sie wärmen dafür auch einen Begriff aus den 80ern wieder auf, den Konsumterror. Dabei wird irgendwie überhaupt nicht bedacht, dass was dieser gesteigerte Konsum auch für Umwelt und ökologische Folgen hat. Spielt das keine Rolle bei dieser gesamten Debatte?
Also die ökologische Frage spielt bisher in dieser volkswirtschaftlichen Debatte um das Bargeld eigentlich keine Rolle. Aber ich finde es ja interessant, dass sehr liberale Ökonomen, die am Bargeld festhalten wollen, sich hier für ein System stark machen, das eben auch bedeuten kann, dass weniger konsumiert wird, weil die Menschen eben lieber sparen wollen. Und jetzt sind es eher keynesianisch ausgerichtete, eher linke Ökonomen, die sagen, das ist aber ganz schlimm, wenn die Leute jetzt viel sparen, die sollen unbedingt mehr konsumieren. Also es ist, wenn Sie den ökologischen Aspekt mit reinbringen, ein bisschen wie verrückte Welt.
Wenn wir immer Geld ausgeben müssen, beziehungsweise eine Konsumverweigerungssteuer zahlen, bedeutet das wiederum, dass wir uns eigentlich in der besten Situation befinden, wenn wir verschuldet sind. Und das bedeutet eigentlich wieder, dass wir uns wirklich direkt in diese Sklavenabhängigkeit eigentlich wieder abgeben zu Banken, oder sehe ich das da falsch?
Also diese Gefahr besteht, dass sehr niedrige Zinsen oder gar Negativzinsen Menschen dazu verlocken, sich zu verschulden. Jetzt mache ich als Ökonom natürlich immer einen Unterschied, ob sich jemand verschuldet, weil er investiert, also zum Beispiel sich ein Wohneigentum zulegt, oder ob jemand sich verschuldet, weil er einfach einen Urlaub machen will, der eigentlich nicht seinem Einkommensniveau entspricht. Eine Verschuldung für Investives kann ja, wenn das Investitionsobjekt durchaus gut ist, sinnvoll und richtig sein, auch für den privaten Haushalt. Aber Verschuldung für Konsum, davon halte ich in der Tat wenig. Und niedrige Zinsen oder gar Negativzinsen können dazu verleiten, dass Haushalte sich stärker verschulden, als sie das bei in Anführungszeichen normalen Zinssätzen tun würden. Und darin kann man durchaus auch ein Problem sehen.
Nämlich das, dass diejenigen, die verschuldet sind, am Tropf hängen und immer arbeiten müssen zu einem Preis, der ihnen, also das schwächt die Situation, die Verhandlungsposition des Arbeitnehmers, würde ich mal sagen.
Das ist sicherlich richtig. Wenn jemand verschuldet ist, muss er unter Umständen eine Arbeit annehmen, die er nicht annehmen würde, wenn er nicht verschuldet wäre und sogar über Ersparnisse verfügen würde. Das kann in der Tat eintreten. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, immer besser als Privatmann, abgesehen von Schulden für Wohneigentum, eher keine Schulden zu haben.
Lieber Geld auf der Bank als Schulden, hätte man früher gesagt.
Ja.
Verkehrte Welt. Sie zitieren in Ihrem Buch auch Sarah Wagenknecht von der Linken, die Leuten rät, ihr Geld abzuheben und den Banken damit einen Denkzettel zu verpassen, indem sie ihre Konten schließen und das Geld am Sparstrumpf haben. Das wäre zum Teil risikoloser bis auf das Einbruchsrisiko. Wie geht das zusammen? Sie haben vorhin schon gesagt, andere linke Ökonomen sind plötzlich dann wieder gegen die Bargeldabschaffung, beziehungsweise für die Bargeldabschaffung, deswegen, weil sie den Konsum anhalten wollen. Hier ist es dann wieder die Wagenknecht, die was anderes sagt. Gibt es da überhaupt noch diese Rechts-Links-Debatte?
Na, ich glaube ja grundsätzlich, dass wahrscheinlich in sehr vielen Bereichen links-rechts nicht unbedingt sinnvolle Einordnungen sind. Und das ist ein sehr schönes Beispiel hier. Frau Wagenknecht kritisiert ja völlig zu Recht, und das tun eben auch viele liberale Ökonomen wie ich, die Niedrigzinspolitik, der Notenbank, die ja im Grunde genommen nur zu einer Verlängerung der Staatsschuldenkrise führt und natürlich auch enorme Umverteilungskomponenten hat. Aber Frau Wagenknecht zitiert ja auch sehr oft jetzt die Väter der sozialen Marktwirtschaft. Ob sie jetzt am Ende wirklich die gleichen Zielvorstellungen hat, wie sie auch Ökonomen haben, die auf Basis des sogenannten Ordoliberalismus, also der Freiburger Schule, soziale Marktwirtschaft stehen, sei mal dahingestellt. Aber in der Analyse gibt es, und das stelle ich sehr oft fest, sehr starke Überschneidungen.
Wie würde so ein Bargeldverbot ablaufen oder was kann man heute schon sehen, wie das ablaufen soll?
Also man kann erkennen, dass Verfahren wird so nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also Peitsche wären staatliche Verbote, wäre zum Beispiel, dass man größere Scheine aus dem Umlauf nimmt, dass man Höchstgrenzen festlegt. Teilweise akzeptiert ja der Staat an mancher Stelle schon selber nicht mehr das Bargeld, sondern fordert also dazu auf, Bargeld loszuzahlen. Es gibt im Moment auch diese Aktion hier von Herrn Hering vom Handelsblatt, was die Bezahlung der Rundfunkbeiträge angeht. Also da ist, sagen wir mal, Paragraph 14 Bundesbankgesetz, wo drin steht, dass physische Euro letztlich das gesetzliche Zahlungsmittel sind, das ist auch schon ein wenig am Erodieren. Und dann gibt es eben noch das Zuckerbrot, das vielleicht irgendwann, also noch ist das in Deutschland nicht der Fall, aber man kriegt einen Rabatt, wenn man bargeldlos bezahlt. Und gerade Menschen, die über vielleicht wenig Einkommen verfügen, werden sich dann notgedrungen dafür entscheiden, eben alles bargeldlos zu zahlen, um eben den einen oder anderen Cent sparen zu können. Also ich würde sagen, es wird so Zuckerbrot und Peitsche sein.
Und wer profitiert im Endeffekt dann von einer solchen Bargeldabschaffung?
Naja, es gibt eine Interessenballung von Politik, Schrägstrich Staat, zweitens den Banken, den Finanzinstitutionen, insbesondere denen, die am bargeldlosen Zahlungsverkehr auch verdienen, und drittens den Notenbanken. Ich sehe uns unverändert in der Staatsschuldenkrise. Ich glaube auch, dass wir grundsätzlich mit diesem beliebig vermehrbaren Fiat-Money, also mit diesem Papiergeld, wie man im Deutschen sagt, damit ist jetzt nicht gemeint, dass es physisch gedruckt ist, sondern Papiergeld ist gemeint im Gegensatz zu einem Goldstandard, ein Geld, das beliebig vermehrbar ist, dass wir mit diesem Geld letztlich in einer Entwicklung sind, die immer höhere Schuldenberge ermöglicht. Und wenn Sie jetzt Niedrigzinsen haben, eines Tages sogar Negativzinsen, so ist das Kalkül dieser drei Akteursgruppen, dass sie dann den Zustand länger aufrechterhalten können.
Jetzt bringt die Politik bzw. bringen einzelne Befürworter ja auch andere Argumente an, warum sie das möchten. Es geht hauptsächlich um Steuerhinterziehung, Kriminalität, ja, Fälschungssicherheit wahrscheinlich auch noch.
Terrorbekämpfung fällt auch hinein, ja.
Sehen Sie diese Probleme nicht oder ist das vorgeschoben? Oder um es in anderen Worten zu fassen, muss wer die Freiheit will, diese Unsicherheit auch noch eingehen?
Ganz genau. Also ich würde hier ein Zitat verwenden, das Benjamin Franklin zugeschrieben wird, einem der Gründerväter der USA. Er soll gesagt haben, wer auf Freiheit verzichtet, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das erscheint mir sehr plausibel. Mir ist schon klar, dass ein Überfall, um jemanden das Portemonnaie zu klauen, eigentlich keinen Sinn mehr macht, wenn da nur noch eine Geldkarte drin steckt und kein Bargeld mehr. Mir leuchtet durchaus auch ein, dass bestimmte Formen der Kriminalität erschwert werden, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Aber es liegt doch wohl auf der Hand, dass gerade die schlimmen Formen der Kriminalität, die ja auch professionell organisiert sind, es sehr leicht haben werden, bei einem Bargeldverbot Alternativen zu finden. Und zwar wesentlich leichter als Lieschen Müller, die zum Beispiel gegenüber dem Staat nicht offenlegen will, welche Bücher und welche Zeitschriften sie sich gekauft hat. Für sie wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, das zu umgehen. Aber dass die Mafia jetzt in den Sack haut und sagt, jetzt müssen wir aufgeben, weil es kein Bargeld mehr gibt, das wird ja nicht der Fall sein. Also natürlich, Freiheit hat immer ihren Preis Und da ist die Frage, sind wir bereit, diesen Preis eben zu zahlen oder wollen wir uns hier ein Stück Sicherheit geben lassen, was aber meines Erachtens am Ende bedeutet, dass wenn ein neues totalitäres System kommt, dann wird es das, was wir bisher kennen, noch überschatten, weil es ja jetzt viel leichter und einfacher ist, eine totale, umfassende Überwachung vorzunehmen, wenn es kein Bargeld mehr geben sollte.
Es wirkt manchmal so, als wäre durch den Wegbruch des Systemwettbewerbs es zu einer dieser heute viel beschworenen und auch von Ihnen häufig angesprochenen Alternativlosigkeit gekommen. Verschlimmert sich das Ganze nur noch, wenn man jetzt noch die ganzen Freihandelsabkommen hinzufügen würde und praktisch eine globale Welt mit einem globalen Zahlungssystem, das am besten bargeldlos ist, und die Nationalstaaten spielen darin vielleicht noch eine kleinere Rolle im Gegensatz zu vielleicht großen Banken?
Also ich reibe mich ja an dem Begriff der Alternativlosigkeit, weil es für mich zumindest mit einer gewissen Fantasielosigkeit derjenigen einhergeht, die von der Alternativlosigkeit reden. Denn eigentlich gibt es ja immer Alternativen. Sagen wir es mal so, eine Bargeldabschaffung passt natürlich durchaus in den Gesamtkontext einer sich globalisierenden Welt, die immer enger zusammenrückt. Aber es ist für mich nicht zwingend, dass man auf Bargeld verzichten muss. Ich glaube, dass selbst wenn Transaktionskosten etwas höher sein sollten beim Bargeld, es gute Gründe gibt, es beizubehalten.